Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wagen heute den Blick in Museumslandschaften ebenso wie in die Bergwelt. Ein Film über Südtirol startet morgen in den Kinos Zweitland. Es ist eine Geschichte über einen Bruderkonflikt zu Zeiten der Autonomiebestrebungen Anfang der 1960er Jahre in Südtirol. Und in einer komplett neuen Fassung bringt das Theater Freiburg Heidi auf die Bühne. Regie Lena Reisner, dazu mehr am Ende dieser Fazitausgabe. Mit dem Zustand der deutschen Museen beschäftigt sich die Jahrestagung der EICOM. Das reicht von Fragen der Vermittlung über die Architektur bis hin zum vielbeschworenen dritten Ort. Und wir schauen zusammen mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer auf Wladimir Putins neuerliche Kriegsdrohungen Richtung Europa. Die EICOM-Jahrestagung des Internationalen Museumsrats ist auch immer ein ganz guter Gradmesser, was Deutschlands Museumsleute gerade so umtreibt. Auch ob es da überhaupt so etwas wie gemeinsame Fragestellungen gibt, denn schließlich beschäftigt sich ein repräsentatives Großstadtmuseum vielleicht mit anderen Fragestellungen als eine kleine Einrichtung, zum Beispiel im ländlichen Raum, die über das Konzipieren von Ausstellungen oft noch viel mehr leisten muss und mehr unter Druck steht. Heute Abend war Auftakt der EICOM-Tagung in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe. Mit dabei auch Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Was treibt Sie denn als Museumsgänger in ein Museum hinein? Eine aktuelle Ausstellung oder ein Ruf, der einem Museum vorauseilt?
Ehrlicherweise ganz häufig vor allen Dingen die Gelegenheit, wenn ich in anderen Städten zu Gast bin, gehört es eigentlich fest dazu, auch in Museen zu gehen. Und in Hamburg, wo ich sozusagen die Dauerausstellungen ja schon kenne, sind es dann die Sonderausstellungen in der Regel, die mich in die Häuser treiben. Aber vor allen Dingen immer wieder dieser ganz besondere Charakter, den Museen haben, also so Orte zu sein, an denen wir tatsächlich Wissen aufbewahren, an denen wir Objekte, die wertvoll und wichtig sind, bewahren und damit einer Gesellschaft auch immer so ein Material zum sich selbst begreifen geben. Das finde ich eigentlich eine Qualität, die Museen immer haben, in die wir uns aber auch besonders bemühen müssen in diesen Zeiten.
Ja, man geht da einfach rein und schaut sich Kunst- und Kulturschätze an. Das kommt vielen von uns sehr selbstverständlich vor, aber was würden Sie sagen, wie hoch sind dann doch noch die Hemmschwellen, diese Institutionen überhaupt zu betreten?
Ja, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also zum einen haben wir natürlich bauliche Hemmschwellen, die sieht man auch gerade, wenn man sich anguckt, dass viele der klassischen Museumsbauten, die wir in unseren Städten haben, ja durchaus so 100, 120 Jahre alt sind, mit einer bestimmten architektonischen Geste verbunden sind, die eher was damit zu tun haben, dass man Stufen hinansteigen muss zum Weltwissen, in große Räume hineinkommt, dann wird man dort buchstäblich klein gemacht und dann kriegt man auktorial erzählt, wie die Welt auszusehen hat und wie man sie dann auch zu verstehen hat. Wenn man neu baut, denkt man ganz anders. Also denken Sie an die Tate Modern in London, wo sie im Prinzip irgendwie diese schräge Ebene bergab abgehen und gar nicht anders können, als irgendwie in das Museum reinzukommen. Es würde viel mehr Kraft aufbringen, da nicht reinzugehen. Oder
gut, jetzt haben Sie gerade auch ein Museum genannt, was so ein hervorragendes pädagogisches oder so ein museumspädagogisches Programm hat. Wie viele Museen das im angloamerikanischen Raum haben, hat das auch etwas mit Niederschwelligkeit zu tun? Also vielleicht ja auch mehr als die Architektur.
Das hat was mit Niederschwelligkeit zu tun. Es muss nicht nur Architektur sein. Ich erinnere mich, als wir vor vielen Jahren mit der Familie mal in Visby waren, im dortigen Stadtmuseum, und irgendwie da war es, wir sind da gelandet, weil da die Cafeteria war und es irgendwie einen schönen Platz gab. Dann gab es den Shop, dann sind wir reingegangen, dann standen da die ersten Objekte und dann wurden wir immer weiter in diesen Raum reingezogen und irgendwann tippte uns jemand auf die Schulter und sagte uns freundlich auf Schwedisch, dass ganz gut wäre, wenn wir jetzt auch mal zahlen würden, weil wir schon mitten in der Ausstellung stünden. Das haben wir aber gar nicht mitgekriegt. Also die Frage, baue ich Schwellen auf, baue ich sie nicht auf, ist nicht nur eine Architektur, sondern auch eine Geste eines Raums, eines Hauses. Und das Dritte ist, sorge ich dafür, dass die Inhalte, die ich vermittle, das Wissen, das ich vermittle, überhaupt bewusst ist in der Stadtbevölkerung? Also setze ich darauf, dass Leute wissen, dass man kommen kann und kommen muss, oder sorge ich auch aktiv dafür, ein Publikum immer wieder zu bilden? Und Themen von Audience Development, von gezielter Publikumsansprache sind unter den Museen schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, ein zentrales Thema. Und da sind die Museen auch weiter als viele andere Kultureinrichtungen. Da können sie eher auch Trendsetter sein für andere Bereiche.
Wie machen die das denn?
Na, indem man zum Beispiel gezielt in Communities hineingeht, indem man gezielte Bildungsangebote macht, indem man kooperiert mit sozialen Initiativen vor Ort, indem man Räumlichkeiten öffnet. Also das Museum Kunst und Gewerbe, wo die ICOM-Tagung hier in Hamburg stattfindet, arbeitet ganz stark mit dem Stadtteil zusammen, hat einen offenen Raum geschaffen vor ein paar Jahren, wo sie sagen, komm vorbei, bis hin zu der Frage, wenn jemand am Bahnhof, der nebenan ist, einen Zug verpasst hat oder der Zugverspätung hat, was ja vorkommen soll in diesen Tagen, dann gibt es da einen Raum, in dem man sich setzen kann. Und das wird tatsächlich genutzt. Und dann stellen die Leute fest, das tut ja gar nicht weh, da hinzukommen. Und dann kommen sie gegebenenfalls auch wieder. So senke ich Schwellen, so hole ich Leute rein, die sonst vielleicht nicht auf die Idee kämen, ein Ticket für ein Museum zu lösen.
Viele würden vielleicht auch sagen, dass eine Schwelle gesenkt wird, wenn plötzlich, wie kürzlich geschehen, in einem Taylor Swift-Video ein Exponat aus einem Wiesbadener Museum gezeigt wird und das dann einen totalen Zulauf hat. Also ist es auch ein Weg, sozusagen Kollabos einzugehen, gehen oder zu hoffen, dass ein Popstar dieses Museum mal irgendwie bewirbt?
Also das kann jetzt im Einzelfall helfen. Ich glaube, es hat in dem Fall den Wiesbaden dann geholfen. Die Hamburger Kunsthalle hat beim letzten Wes Anderson-Film zahllose sozusagen Werke aus der Sammlung, die dort auch im Film prominent sozusagen zu sehen sind, untergebracht. Das können wir jetzt noch nicht messen im Publikumszuspruch. Um es mal sozusagen in Wiesbaden, glaube ich, merkt man schon, dass ein anderes Publikum kommt. Das kann als Event immer mal interessant sein. Und das geht ja genauso, auch mal Leute hineinzuholen, auch für Retrospektiven. Also wenn man in Hamburg beispielsweise vor etlichen Jahren mal eine Udo Lindenberg Ausstellung gemacht hat oder Ottos Lebenswerk gezeigt hat im Museum für Kunst und Gewerbe, dann kommen Menschen, die vielleicht sagen, zu einer Sammlungspräsentation von chinesischem Porzellan komme ich jetzt nicht. Aber genau das macht ja die Vielfalt der Häuser und die Vielfalt ihrer Sammlung aus, dass sie in der Lage ist, unterschiedliche Publika anzusprechen. Mhm. Und wenn man die Chance bekommt, in popkulturelle Zusammenhänge hineinzugehen, würde ich immer sagen, nur zu. Also davor muss man aus meiner Sicht keine Berührungsängste haben, solange man sich des Auratischen der eigenen Sammlung und der eigenen Werke dann noch bewusst bleibt. Und das scheint durch Taylor Swift, wenn ich das richtig verfolge, aus der Ferne ja gewährleistet.
Aber hat es die chinesische Sammlung oder sagen wir mal das Museum für DDR-Alltagskultur im ländlichen Raum nicht per se einfach mal viel, viel schwerer, ich sag mal so eine kritische Masse an Besuchern überhaupt zu kriegen?
Ja, wenn ich davon ausgehe, dass die Relevanz eines Museums sich ausschließlich daran bemisst, wie viele Leute vorbeikommen, hat es natürlich ein kleines spezialisiertes Haus oder ein Haus in der Peripherie, sozusagen im ländlichen Raum, schwerer als eines der Metropolenmuseen. Entscheidend ist, glaube ich, die Frage, erzähle ich etwas, was erzählenswert ist und sozusagen schaffe ich über diese Erzählperspektive Relevanz. Also eines der traumhaftesten Museen, die ich mal gesehen habe, war ein kleines Museum in Mougins im Süden Frankreichs, wo ein Privatsammler über 3 Etagen hinweg sozusagen von der Antike bis zur Gegenwart sozusagen die ihm wichtige Kunst ausgestellt hat, in einem kleinen alten Haus, völlig verkramt. Aber eine großartige Sammlung, die sicherlich auch nicht riesen viele Besucher hatte, weil der Ort klein war, aber gleichzeitig eine unglaubliche Relevanz hatte für alle die, die da waren. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist. Es geht nicht nur darum, dass da 500.000 Leute durchziehen. Das ist für die großen Häuser wichtig, sondern es kommt darauf an, bewahren wir Wissen, bewahren wir Objekte, stellen wir sie in Kontexte und versuchen wir von da aus was anzustoßen. Wenn ich bei 50 Leuten was erreiche, kann das auch einen Effekt in Gesellschaft haben.
Wie überall wird auch unter den Museumsleuten immer wieder diskutiert, wen man eigentlich so als Zielgruppe im Auge hat, passt ja vielleicht auch gerade zu dem, was wir besprechen. Und dann scheint es auch immer so eine Unverträglichkeit zu geben zwischen den in Anführungszeichen alten Kulturbeflissenen, manche würden jetzt vielleicht auch sagen die Boomer, und den jungen Social Media Affinen. Sehen Sie, Herr Proster, diese Kluft auch?
Na, die entsteht bei allen Angeboten, weil ich natürlich unterschiedliche Erwartungen habe an das, was eine Kultureinrichtung leisten muss. Aber es gibt auch Daten, die einen ganz beruhigt, also beruhigt im Sinne von sozusagen hoffnungsfroh machen können, was die Potenziale angeht. Letztes Jahr gab es eine Studie aus Berlin, wo gefragt worden ist, wo sehen eigentlich Museen im Vertrauensranking aus, Gesamtbevölkerung? Und da haben nur Familie und Freunde einen noch besseren Wert erreicht als die Museen. Die Museen lagen vor Parteien, vor Kirchen, vor Gewerkschaften und vor allen anderen sozialen Institutionen. Und zwar quer durch alle Gesamtbevölkerung, war Gruppen hinweg mit einzelnen Ausschlägen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Erwartungen, die man unterschiedlich bedienen muss, aber generell ist das Vertrauen, das sie genießen, hoch. Und was man dann hinbekommen muss, und dafür kann Museum auch eine Schule sein, es vielleicht nicht nur aushalten können, sondern auch wertschätzen können, dass es unterschiedliche Gründe gibt, das kulturelle Angebot eines Museums wahrzunehmen und auch zu nutzen. Und wenn ich mir beispielsweise angucke, dass die Hamburger Kunsthalle nicht nur bei den Freundinnen und Freunden, die sie ganz viele hat, sagen, die so das eher auch klassische Kulturbürgertum repräsentieren, unglaublich beliebt ist, sondern auch der beliebteste Instagram-Spot unter allen Kultureinrichtungen in der Stadt und damit ein anderes Publikum erreichend ist, dann sehe ich, dass das friedlich miteinander gehen kann und unter Umständen sich da auch Menschen begegnen, die sich vielleicht sonst im Alltag nicht begegnen. Und vielleicht bekommen sie, weil sie aus unterschiedlichen Gründen das gleiche Bild interessant finden, auch einen Grund, miteinander zu reden. Und schon bin ich mittendrin in einer der Optionen, die Museen haben, nämlich eine vielfältige Gesellschaft auch in die Debatte über sich selbst zu bringen.
Jetzt hat sich die ICOM oder ICOM ja auch noch ein viel höheres Ziel auf die Fahnen dieser Tagung geschrieben. Also nicht nur, wir machen unser kulturelles Erbe und die Gegenwart zugänglich für alle, sondern wir gestalten auch gesellschaftliche Prozesse. Also da ist tatsächlich von Museen als, Zitat, vertrauensvollen Orten zur Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse die Rede. Kann und muss das ein Museum überhaupt leisten?
Es kann, würde ich sagen. Ob es das muss, ist eine Entscheidung, die das Haus für sich selber zu treffen hat. Museen werden nicht eingerichtet mit einem staatlichen Auftrag. Aber die Optionen dazu sind da und wie gesagt, die Tagung findet ja statt im Museum für Kunst und Gewerbe. Das ist ein Museum, das ganz viel mit Gestaltung, auch mit Gestaltung sozialer Prozesse zu tun hat. Gestaltung ist ja längst nicht mehr nur Objektgestaltung, sondern es geht auch darum, wie wir einen städtischen Raum, das Miteinander in Gesellschaft gestalten. Und ich begreife Museen manchmal als so eine Möglichkeit, letztlich wie so ein Werkzeugkasten einer Gesellschaft, in der man alle Tools, die man braucht, an der Hand hat, um mit denen gemeinsam zu ergründen, in was für einer Zeit wir eigentlich leben und wie wir vielleicht besser miteinander leben können. Wenn man da mit diesen Werkzeugen, die die Häuser mitbringen, an früheren Ausdeutungen, an früheren Näherungen, auch an Dinge, die man für wahr oder für falsch hält, sich da heute mit einer Gegenwart auseinandersetzt, dann fängt man schon an, auch soziale Bezüge zu gestalten, weil das dem Prozess des sich Auseinandersetzens de facto schon immanent ist. Und das machen wir uns häufig gar nicht so bewusst, weil wir Museen eher auch betrachten, das habe ich am Anfang auch gesagt, man geht, wenn man auf Reisen ist, in ein Museum und guckt sich Sachen an. Spannender ist dieses, wenn eine Stadtgesellschaft sich so ein Haus aneignet und mit dem Haus arbeitet und spielt.
On Fire, über die Kraft der Museen unter diesem Motto treffen sich bis Freitag die Museumsleute Deutschlands bei der ICOM-Tagung in Hamburg, eröffnet heute Abend unter anderem auch mit einem Grußwort von Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Broster.
Ich danke Ihnen.
Die Verhandlungen zwischen Russland und den USA über eine Friedenslösung für die Ukraine bleiben ohne Fortschritt. Obwohl der US-amerikanische Vorschlag doch zunächst recht russlandfreundlich formuliert war, bis Europa und die Ukraine nochmal den Stift ansetzten. Wladimir Putin hat darauf einmal mehr mit Krieg gegen die Europäer gedroht. Er behauptet, sie verhinderten durch ihre Unterstützung der Ukraine einen Friedensschluss. Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, sagte er. Aber wenn die Europäer keinen Frieden wollen, dann können sie Krieg haben. Dann sind wir sofort dazu bereit. Wie kann man diese Äußerung verstehen, habe ich vor der Sendung einen Mann der Sprache gefragt, sowohl der russischen als auch der deutschen, nämlich den Schriftsteller Wladimir Kamina. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Kamina, das ist ja nicht neu, dass Wladimir Putin diese Kriegsdrohung ausspricht, aber die Situation, die ist doch schon jetzt eine andere. Wie verstehen Sie diesen Satz, diese Drohung?
Na, diese Drohung verstehe ich als eine Art Hilferuf. Der Krieg ist alt, der Krieg ist bald 4 Jahre alt und die Kriegskasse ist leer. Noch ein weiteres Jahr, irgendein Waldhäuschen in Ostukraine zu stürmen, kann sich die russische Führung nicht leisten. Also die Frage, wozu das Ganze, wird irgendwann mal auch von der russischen Bevölkerung ganz laut gestellt. Und jetzt sucht der russische Präsident nach einem Verlierer. Also irgendjemand muss ja diesen Krieg verlieren. Er darf es nicht sein. Weil wenn er den Krieg verliert, verliert er auch seine Macht und höchstwahrscheinlich auch sein Leben. Da ist sehr viel auf die Karte gesetzt. Die Ukrainer werden diesen Krieg auch nicht verlieren. Niemand will auf annexierten, okkupierten Gebieten leben. Eine Zeit lang dachte man, die Amerikaner wären für die Verlierer eigentlich ganz gut. Die Hauptrolle würden sie übernehmen. Diesen Trump haben die Russen doch sehr gemocht. Sie sahen darin eine Chance, irgendwie aus dem Schlamassel rauszukommen. Unser Elefantchen, sagten sie auch zu diesem Trump. Aber der Trump kann sich jetzt auch nicht leisten, Ukraine hängen zu lassen, weil aus irgendeinem Grund wollen seine Wähler, die Republikaner, es nicht. 80% der republikanischen Wähler sind der Meinung, Ukraine soll nicht im Stich gelassen werden. Also es bleibt nur Europa. Und Europa zappelt ganz, ganz heftig. Europa macht gerade neue Erkenntnisse, dass die NATO-Bündnis gar nicht so toll funktioniert, sollte sich der große Bruder zurückziehen. Also macht Putin jetzt Druck auf Europa.
Sie haben ihn gerade hilflos genannt. Das ist ja ein ganz neues Bild von diesem Mann, der doch so vor Macht und Stärke geradezu platzt.
Ja, aber der Mann, der von Macht und Stärke platzt, stürmt seit 4 Jahren dasselbe Dorf. Und das hat die Welt gesehen. Das haben alle gesehen. Diese größte Armee der Welt ist wohl doch nicht die beste. Seine Aussagen, jetzt Europa betreffend, sind doch Teile dieses hybriden Kriegs. Er ist ein alter, erfahrener Judo-Kämpfer. Und eine Judo-Taktik sagt, du musst nicht immer zuschlagen. Du musst einfach deinen Feind verwirren, ihn zum Zappeln bringen. Und dann fällt er schon von allein. Du musst ihn einfach dazu bewegen, falsche Schritte zu machen. Und er wird schon von seiner Trägheit zu Boden gehen. Und das kann Putin auch gut. Wir sehen, wie das mit Europa funktioniert.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand heute ein Artikel, in dem beklagt wurde oder ich sag mal angemerkt wurde, dass wir in Europa ja eigentlich keine rechtschaffenen Anführer mehr in diesen Zeiten haben, die doch all eigentlich nach Draufgängern rufen. Also wir haben hier Anführer aus guten Kinderstuben, die sind aber nicht in der Lage, diesen Kampf der Draufgänger mitzukämpfen. Also quasi so ein Ruf nach der guten alten Männlichkeit, könnte man schon sagen. Würden Sie sagen, da ist was dran?
Nein, absolut nicht. Also es wird auch sehr oft dieses Draufgängerische dem russischen Regime zugeschrieben, als wären das so verrückte Menschen, die draufgehen, die bereit sind, ihr Leben zu opfern. Das entspricht nicht der Wahrheit. Also wie verrückt der russische Präsident sein mag, zu meiner Armeezeit sagte man, also wenn jemand so verrückt simulierte, sagte man, ja, der spielt ein bisschen verrückt, aber Seife fressen tut er nicht. Und das tut Putin nicht. Er frisst keine Seife, er weiß ganz genau, was er tut. Das ist eine Kriegsführung mit einer neuen, modernen Taktik. Die EU-Schwächen, das politische System bei uns in Deutschland spalten, das ist im Grunde genommen egal, wie man zu einem Ergebnis kommt. Seien es nun irgendwelche unbenannten Drohnen, seien das Vertreter radikalen Parteien, die Menschen zur russischen Botschaft einladen für eine Führung, sei es nun Friedensaktivisten, die nicht merken, dass der kürzeste Weg zum Frieden eine starke Bundeswehr ist. Das alles wird eingesammelt in eine neue Kriegstaktik gegen die EU, die auch da erfolgreich eingesetzt wird. Die EU sucht zurzeit nach gescheiten Antworten auf diese Bedrohung und sie wird diese Antworten finden, da bin ich mir absolut sicher.
Sie haben vor 2 Jahren in einem Interview mal gesagt, dass die Russen Amerika hassen. Hat sich das geändert, seit Trump an der Regierung ist?
Na, die Beziehung zu Amerika ist ambivalent. Ich glaube, das sind so 2 Gegenpole, die einander anziehen. Die hassen sich und lieben sich auch gleichzeitig. Es gibt tatsächlich viele Ähnlichkeiten zwischen, Amerika ist ja auch ein für uns Europäer ziemlich ungewöhnliches Land. Eine eigene Demokratie, also so wie die Amerikaner das verstehen, mit ihren Kirchen, mit ihren Waffen, mit ihren 2 Parteien. Es ist etwas sehr Eigenes. Und so sind Russen, glaube ich, ja, immer sehr kritisch, was Amerika betrifft. Und gleichzeitig schauen sie immer hin. Also sie wollen sich immer vergleichen mit Amerika. So ist mein Gefühl.
Wladimir Kamina, aus Ihren Worten spricht ja eigentlich Zuversicht.
Ich glaube schon über den Berg, was diesen konkreten Krieg betrifft. Das, was danach kommt, das kann natürlich keiner wissen. Aber in dieser Situation halte ich das für sehr wichtig, dass wir die Haltung nicht verlieren, dass wir nicht beginnen, jetzt das Böse zu relativieren. Also wir müssen den klaren Blick behalten. Das Böse ist böse und das Gute ist gut. Und damit werden wir über kurz oder lang aus diesem Unglück rauskommen. Und Russland auch.
Der Schriftsteller Wladimir Kaminer über die vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen Russland und den USA über die Ukraine und die neuerlichen Kriegsdrohungen gegenüber Europa. Herr Kaminer, ich wünsche Ihnen noch, ich sage jetzt einfach mal, guten Appetit in Italien im Restaurant, wo Sie Dankeschön. Gerade sind.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank.
Adventskalender. Ich bin Dina Netz, Kritikerin für Kinder- und Jugendbücher. Und deshalb verschenke ich natürlich ein Kinderbuch zu Weihnachten. Ein Kindersachbuch über Musik. Und zwar Crazy Strings von Vitali Konstantinov. Darin stellt der Autor und Illustrator 55 Zupfinstrumente aus 44 Ländern vor. Warum Zupfinstrumente? Begründung Konstantinov: einfach zu spielen, leicht mitzunehmen, nicht teuer, wunderschön. Man merkt wirklich auf jeder Seite des Buches, der Autor ist selbst Gitarrenfanatiker. Mit der Gitarre geht das Buch auch los, klar, sie ist das beliebteste Musikinstrument der Welt. Konstantinov langweilt aber nicht mit Gitarrenfakten, er erzählt eher anekdotisch, zum Beispiel, dass es Gitarren sogar zu den Forschungsstationen in der Antarktis und auf die internationale Raumstation ISS geschafft haben. Und dann geht's zu weniger bekannten Instrumenten, der Kabosi aus Madagaskar zum Beispiel, der wird aus Fahrradbremsen, Angelschnur und Materialien gebaut, die sonst noch so rumliegen. Die Buchseiten quellen geradezu über vor Instrumenten, detailgetreu gezeichnet, dazu witzige Anekdoten im Comicstil. Und eigentlich will man die Musik dazu sofort hören. Im Buch selbst sind leider keine Musikbeispiele verlinkt, aber auf der Internetseite des Gerstenberg Verlags gibt es eine Playlist, die Vitali Konstantinov zusammengestellt hat. Am besten laufen lassen und dabei nach Lust und Laune im Buch rumblättern. Ich schenke dieses Kindersachbuch meinem Mann echt jetzt, denn der weiß wirklich alles über Musik und geht uns in der Familie mit seinem lexikalischen Musikwissen manchmal ziemlich auf die Nerven. Aber ich bin mir sicher, in diesem Buch wird auch er noch Instrumente entdecken, die er bisher nicht kannte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er uns unterm Tannenbaum aus Crazy Strings vorlesen wird. Frohe Weihnachten, lieber Peter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die deutsche Filmbranche soll in den kommenden 5 Jahren einen Milliardenimpuls erhalten. Das sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimar bei einer Fernsehaufzeichnung des Mitteldeutschen Rundfunks. Weltweite Streaming-Anbieter hätten einer verbindlichen Selbstverpflichtung zugestimmt. Demnach sollen in den kommenden 5 Jahren Summen in Milliardenhöhe von den Konzernen in die deutsche Filmproduktion fließen. Mit Bezug auf die Filmproduzenten und Schauspieler sei das bitter nötig, so Weimar. Konkrete Namen und Summen nannte der Kulturstaatsminister nicht. Sollten die Anbieter jedoch der Selbstverpflichtung nicht nachkommen, gäbe es immer noch die Möglichkeit, ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Kunst kurz vor dem Abflug können Fluggäste ab dem kommenden Jahr im neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens genießen. Dort hängt seit heute eine Installation des Künstlers Julius von Bismarck. Die tonnenschwere Arbeit schwebt scheinbar unter der 18 Meter hohen Decke der Check-in-Halle und trägt den Titel »The First, the Last Eternity«. Das Kunstwerk ist aus 3 Skulpturen zusammengesetzt, die Donuts ähneln. Die 3 Ringe bestehen aus insgesamt 636 eingefärbten Aluminiumscheiben. Dadurch, dass sowohl die Ringe als auch die einzelnen Scheiben ständig in Bewegung sind, verändert sich den Angaben zufolge auch die Installation fortwährend. Der Künstler ist ein Ur-Ur-Urgroßneffe des Reichskanzlers Otto von Bismarck. Seine Arbeiten waren unter anderem bereits in Paris, Rom und Wien zu sehen. Im April kommenden Jahres soll der neue Terminal in Betrieb genommen werden. Der Louvre, das Schloss Versailles und die Pariser Oper. Sie zählen zu den 15 Kulturinstitutionen, die sich zukünftig von jungen Menschen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren bei ihrer Programmgestaltung beraten lassen sollen. Wie die französische Zeitung Le Figaro berichtet, hat die französische Kulturministerin Rachida Dati einen Erlass vorgelegt, der die Kultureinrichtungen dazu auffordert, die Meinung von den Jugendlichen bei der Programmgestaltung, Kommunikation und Kulturvermittlung zu berücksichtigen. Die Jugendbeiräte sollen nach und nach eingerichtet werden. Inspiriert sind sie demnach von den Teen Councils, die es in vielen angelsächsischen Kulturinstitutionen gibt. Dati hofft, dass sich die Initiative über die 15 Institutionen hinaus verbreitet und sich diese so stärker an ein junges Publikum richten und Barrieren abbauen. Auf dem Grand Place mitten in Brüssel steht eine neue Weihnachtskrippe und die droht nun, den Adventsfrieden in der belgischen Hauptstadt zu stören. Denn die Gesichter der Figuren sind aus vielen verschiedenfarbigen Stoffquadraten hergestellt, wodurch diese wie verpixelt wirken. Kritiker sprechen von einer Entstellung der Weihnachtsgeschichte und damit der westlichen Kultur. Eine belgische Partei hat inzwischen eine Petition gegen die Installation eingereicht. Gestaltet hat die Krippe die deutsche Künstlerin Victoria Maria Geier. Nach ihren Worten liegt es ihr fern, mit den Traditionen brechen zu wollen. Die Stoffgesichter sollten der Fantasie eines jeden freien Lauf lassen und keineswegs eine Gemeinschaft ausschließen. Außerdem soll laut Geier damit die Geschichte der belgischen Textilkunst gewürdigt werden. Brüssels Bürgermeister rief zur Ruhe auf und betonte, dass die Krippe von den örtlichen kirchlichen Behörden genehmigt worden sei.
Das waren die Kulturnachrichten. Und wie immer mittwochs bei Fazit schauen wir uns zwei Filme näher an, die morgen Donnerstag in den Kinos starten. Unser Kritiker Jörg Taschmann hat diese Woche zwei etwas kleinere Filme mitgebracht, wobei der eine schon mit einer Starbesetzung aufwarten kann, nämlich 15 Liebesbeweise, unter anderem mit Noemi Lwowski. Der andere heißt Zweitland, eine deutsch-italienisch-österreichische Koproduktion, die im Südtirol um 1960 herum verortet ist, eine Zeit der Terroranschläge durch die Separatistenbewegung BAS oder BAS. Das ist ein Kapitel, über das man jenseits von Tirol, zum Beispiel hierzulande, vielleicht gar nicht so viel weiß. Jörg, wie wird denn diese politische Situation erzählt?
Also der Regisseur Michael Kofler hat diesen Film auch genau deshalb gemacht, weil das fing 61 an und ging dann bis 72 und wurde auch immer gewalttätiger, forderte auch immer mehr Todesopfer. Aber für den Regisseur war es auch deshalb wichtig, diesen Film zu machen, weil das verdrängt worden war in den letzten Jahren. Darüber wollte keiner mehr reden. Das ist ein dunkles Kapitel in Südtirol und der Film fängt auch mit so einer kleinen historischen Einweisung an. Also wir erfahren eben, dass Südtirol natürlich bis zum Ersten Weltkrieg Teil Österreichs war, Österreich-Ungarns war, danach zu Italien kam und unter Mussolini, unter der Diktatur, ist eben Deutsch auch richtig verboten worden. Das heißt, die waren natürlich unterdrückt, sie waren kulturell unterdrückt und 61 war dann so ein, war dann 1961 war dann einfach so ein Zeitpunkt, wo diese langsamen Verhandlungen, obwohl es UNO-Resolutionen gab und Österreich sehr darauf drängte, dass es einen größeren Autonomiestatus gab, es passierte einfach nichts. Und das wird aus einem Dorf heraus erzählt, wo dann vor allen Dingen junge Männer plötzlich genug haben und eben zur Gewalt greifen. Am Anfang waren es wirklich nur Strommasten, die sie in die Luft gejagt haben. Aber das wird dann in so einem dörflichen Alltag erzählt. Und das macht den Film stark, weil das dann nicht irgendwie Agitprop ist oder so. Dann, man erfährt einfach sehr viel von diesem noch sehr dörflichen, sehr konservativen Leben, wo Frauen nichts zu sagen haben. Und dann meine Frau aufsteht und auch mal was sagen will, heißt es, na, du hast hier gar nichts zu sagen. Also auch das ist Teil dieser Geschichte. Und dadurch, weil dann auch noch so ein Bruderzwist hinzukommt, es sind zwei Brüder, der eine geht sozusagen in den Untergrund und der andere muss sich um den Hof kümmern, obwohl der eigentlich nach München an die Kunstakademie wollte. Und hier hören wir mal kurz rein in diesen Konflikt, wo der eine Bruder dem anderen sagt, du musst abhauen.
Sie will auch so oft. Du musst weg.
Ich schaff's in 5 Stunden über die Grenze. Die braucht die jetzt.
Na, Anton, auf keinen Fall.
Genau, also das ist der Konflikt auch dieses jüngeren Bruders Paul, der sich eigentlich in diesem Dorf nicht mehr wohlfühlt, der eine künstlerische Begabung hat, der kann gut zeichnen, aber das passt seinem älteren Bruder nicht, der irgendwie sagt, du bist Bauer, du bleibst Bauer. Unser Vater war schon so verrückt, weil der Vater hat immer Skulpturen gemacht und ist belächelt worden in diesem Dorf und hat sich dann zu Tode gesoffen. Also auch so eine Geschichten spielen da eben eine Rolle. Aber man spürt eben etwas, was von dem man eben nicht viel weiß, diesen Südtirol-Konflikt, was das da bedeutet hat, da zu leben, wie die Südtiroler die Italiener nicht akzeptiert haben, die Italiener die Südtiroler nicht akzeptiert haben. Und natürlich nach diesem ersten Gewaltausbruch schlägt der italienische Staat zurück. Und das macht es dann natürlich noch alles schlimmer. Und dann gibt es eben Protagonisten, die wollen irgendwie versuchen, dass das irgendwie auch wieder friedlich enden kann. Und dadurch ist es irgendwie ein Film, der sehr, sehr spannend bleibt. Und ich fand gerade auch diese Anna, das ist die Frau von dem der in den Untergrund gegangenen, die eigentlich Lehrerin ist und die sagt, ich will auch Italienisch unterrichten, weil unsere Kinder müssen irgendwann zusammenleben. Aber sie wird nicht gehört, man hört nicht auf sie. Das sind Männer, die das Sagen haben, es sind alte Männer, die das Sagen haben. Teilweise auch die jungen Männer sind so radikalisiert, dass sie auf solche Stimmen nicht mehr hören können.
Ja, und selten, dass wir einen Film überhaupt aus dieser Region sehen können, ne?
Total. Und der ist auch, wie gesagt, der Regisseur kommt aus Südtirol. Thomas Prenn, der eine der Darsteller, kommt aus Südtirol. Die reden auch mit Dialekt, das ist deutsch untertitelt. Man versteht es zwar ganz gut, aber es ist schon ganz gut auch, dass es die Untertitel gibt. Und natürlich, die Carabinieri reden Italienisch. Und insofern ist es auch ein dreisprachiger oder ein zweisprachiger Film fast. Und der hat unglaublich viel Stimmung und ist mit Handkamera gefilmt, hat sowas sehr, sehr Authentisches und ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Film und auch ein sehr guter Film.
Zweitland, ein Film, der also in Südtirol Anfang der 60er oder wie wir gehört haben, bis in die 70er Jahre spielt. 15 Liebesbeweise. Der andere Film, den du, Jörg, mitgebracht hast, ist ein queerer Film, um gleich mal so eine Schublade aufzuziehen. Es geht um ein Frauenpaar, das eine Familie gründen will. Kommt einem ja schon fast so ein bisschen veraltet als Sujet vor.
Der Film setzt 2014 ein. Aha. Das war das Jahr, in dem in Frankreich diese Mariage pour tous, also die Ehe für alle, was bedeutete auch gleichgeschlechtliche Paare dürfen heiraten, endlich möglich war. Und das war in Frankreich wirklich eine Sensation. Und das ist ja auch ganz stark bekämpft worden von der Rechten. Das wird ja bis heute von der politischen Rechten bekämpft. Das hatte den Pferdefuß, dass Frauen nun zwar ein Kind adoptieren durften und auch heiraten durften, aber hier wird eben die Geschichte von einem Paar erzählt, von zwei Frauen. Die eine darf dieses Kind kriegen, die darf auch schwanger werden und die andere muss aber, wenn das Kind geboren ist, es adoptieren. Sie gilt also noch gar nicht als Mutter und sie muss sogenannte Beweise liefern, dass sie auch mütterlich genug ist, dass sie eine familiäre Bindung hat. Und das führt dazu, dass Céline, die eine dieser beiden Frauen, übrigens gespielt von Ella Rupp, dass die dann zu ihrer Mutter Kontakt aufnehmen muss, eine gefeierte Pianistin, die sich aber wirklich immer eher für die Karriere als für die Tochter entschieden hat. Und dann wird es auch so eine Tochter-Mutter-Geschichte. Und da verliert der Film so ein kleines bisschen manchmal den Fokus, wie ich finde, weil diese Star-Pianistin wird von Noemi Lvovsky gespielt. Das ist wirklich in Frankreich eine sehr bekannte Darstellerin. Eigentlich hat die nur eine Nebenrolle, aber die spielt sich dafür nicht zu sehr in den Vordergrund und lenkt mir fast ein bisschen von der zentralen Geschichte ab. Aber ansonsten ist es natürlich Ansonsten ist es einfach auch ein sehr schöner Film, der auch sehr viel über Paarbeziehungen letztendlich erzählt.
Mhm. Schauspielerisch auch wertvoll. Du hast gerade Ella Rupp erwähnt, die man ja vielleicht aus Tiger Girl oder Die göttliche Ordnung kennt, auch aus der Netflix-Serie Freud.
Ja, also Ella Rumpf, ich habe mich da gerade versprochen, Ella Rumpf ist wirklich eine ganz tolle Schauspielerin, die seit einigen Jahren schon angefangen hat, sie ist Schweizerin mit einer französischen Mutter, also sie ist auch perfekt zweisprachig und sie fing wirklich eher so im Schweizer und im deutschsprachigen Kino an und irgendwann hat sie dann in Frankreich angefangen, Filme zu drehen, das ist auch noch gar nicht so lange her und das ist jetzt ihr zweiter französischsprachiger Film und da spielt sie echte Hauptrollen, die hat sie so im deutschen Kino nicht bekommen und sie ist da sehr berührend als diese Céline, als diese Frau, die sagt, okay, jetzt Du bist zwar schwanger und die ist dann fast so ein bisschen nur noch so die Zweitmutter sozusagen. Also da gibt's schon auch einen Konflikt zwischen diesen beiden Frauen. Und das fand ich eigentlich so das Spannendste. Und das wird aber sehr zurückgenommen von Ella Rumpf gespielt. Sie hat ja gerade in Freud sehr exzessive Frauen gespielt. Und hier spielt sie so eine ganz zurückgenommen. Das ist eigentlich ein sehr ruhiger Film. Also der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Drama. Aber durch diese einfachen Probleme, die die beiden haben, wird der sehr rührend.
15 Liebesbeweise von Alice Douard und wir sprachen auch über Zweitland von Michael Kofler. Beides Filme, die morgen in den Kinos starten. Jörg Taschmann hat sie vorgestellt. Danke dir, Jörg.
Gerne.
Fühlst du das Gefühl? Kannst du den Wind im Rücken spüren? Die weiten Berge sehen, auf einer grünen Wiese stehen. Spür dein Herz, es schlägt in dir. Dein Zuhause ist es hier. Deine Heimat lebt in dir. Und jetzt Honor!
Ja, da könnte man denken, dass es sich um einen astreinen Après-Ski-Hit handelt, ist aber ein Ausschnitt aus der Heidi-Uraufführung heute Abend am Theater Freiburg, entwickelt in Koproduktion mit dem Theater Neumarkt in Zürich. Angekündigt war das als neues Stück über Heimat von Lena Reisner und Ensemble. Björn Heyer war für Fazit als Kritiker dort. Guten Abend, Herr Heyer.
Guten Abend, hallo.
Die klassische Alpenidylle reizt anscheinend entweder zur Idealisierung oder eben zur Dekonstruktion. Man könnte jetzt schon ahnen, dass es bei dieser Musik und bei diesem Stück um etwas Dekonstruierendes geht. Wie viel Heidi steckt denn da noch drin?
Ja, man kann sagen, dass sich das zu Beginn auch die Spieler fragen. Wo ist Heidi? Heidi ist am Anfang gar nicht da. Wir sind mit vier Figuren konfrontiert. Die tragen zwar Trachten, haben so dieses ganze Alpenoutfit irgendwie, aber Heidi ist nicht da. Und dann wird darüber nachgedacht, ist sie zu beschäftigt? Ist der Zug irgendwo hängen geblieben? Ist sie einfach nur Milch trinken? Oder konnten wir sie uns einfach nicht leisten, die Heidi? Und nachdem quasi das Ganze so ein bisschen klamaukig, durchaus unterhaltsam auch beginnt, erscheint dann noch eine fünfte Figur und sie sagt, sie ist die Heidi. Und so langsam finden sich die Spieler in diese alte, traditionelle Geschichte hinein. Also Heidi kommt auf den Alpen an, sie bleibt bei ihrem Großvater, sie verliebt sich in diese Gegend, wird dann ja aber nach Frankfurt bekanntlich gebracht, wo sie dann bei Clara lebt und sich überhaupt nicht wohlfühlt, wehmütig wird und ganz am Schluss doch im Sinne des Happy Ends wieder zurückkehrt. Also diese Geschichte ist in ihrer Grundsubstanz schon noch da, verkörpert von diesen fünf Schauspielern. Mhm.
Aber was macht denn diese Abwesenheit der Hauptfigur mit dem Stück? Ist es dann ein Nachdenken über eine Person oder geht es eigentlich um was anderes?
Im Grunde genommen geht es vor allem um das Thema Fremdheit, Erinnerung und Nostalgie. Und da, das merkt man ja auch an diesem Einspieler, da wird ganz viel Dekonstruktion auf die Bühne gebracht. Allein schon mit der Besetzung, wir haben ein ganz diverses Ensemble. Wir haben zwei People of Color, wir haben einen Schauspieler mit einem asiatischstämmigen Hintergrund. Und das sind natürlich Figuren, die man nicht als allererstes mit dieser sehr traditionellen Alpengegend unbedingt assoziiert. Diese Fremdheit spielt immer wieder als Motiv eine große Rolle, wenn zum Beispiel Heidi nach Frankfurt kommt, erscheint sie mit einem großen Gämse oder mit einem Witterkopf. Und der wird dann gestreichelt von der Clara. Aber dieses Fremdsein ist immer präsent, auch in den Fremdsprachen. Also die Schauspieler tauschen sich teilweise auch in anderen Sprachen aus. Und das Ganze wird eben mit sehr viel Pop und Glamour dekonstruiert. Also wir haben diese Schlagerparodie gehört. Es gibt aber auch so eine Art Werbeclip oder über Milch trinken. Es kommen Musical-Songs vor. Und da wird schon deutlich, die Idylle, die ihr seht, die könnt ihr nicht so ernst nehmen. Und vor allem nehmt die Nostalgie nicht einfach nur als Konservieren.
Und spielt das Ganze dann eher in Frankfurt, also im städtischen Kontext oder tatsächlich da oben auf der Alm?
Nein, überhaupt nicht. Also man hat so eine Guckkastenbühne im Hintergrund, da ist dann blauer Himmel und die grünen Auen sind zu sehen und es sind alle Insignien eigentlich des Alpenlebens da. Ein Kruzifix, die ganzen Klischees, ein Saunaeimer, ein Schemel und so weiter. Aber das wird eben dann im Laufe des Abends doch immer wieder benutzt, um es auch kritisch zu hinterfragen.
Die Anti-Idylle der Bergwelt hat ja eine gewisse Tradition, gerade wenn man mal so an die österreichische Literatur denkt, Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek. Da hängt natürlich die Latte dann recht hoch, wenn man sich mit denen misst, ne?
Ja, das muss man sagen. Man könnte auch an Ödön von Horváth noch denken, um noch einen weiteren zu erwähnen. Also man kann sagen, der Klamauk wird aufgegriffen, aber nicht das Scharfsinnige dieser Autoren, die wir jetzt erwähnt haben. Auch nicht diese Polemik, dieser Zynismus, der in diesen traditionellen Texten, die sich sehr kritisch vor allem mit der österreichischen Alpenrepublik auseinandersetzen. Was dieses Stück sehr adelt und was mir sehr gefallen hat, es gibt eben jenseits dieser Unterhaltung und auch des Auseinandernehmens dieser schönen Kulisse gewisse gewissermaßen auch sehr intensive Momente. Also beispielsweise der Almöhi wird so umkreist von Heidi und sie fragt ihn, kannst du nicht Wärme zeigen, kannst du nicht Licht zeigen? Und irgendwann umarmt sie ihn. Und es kommt einen sehr häufig an diesem Abend zu sehen, das rotes Licht. Und es entsteht so ein Moment von Ruhe, von Stille, von Intensität. Oder Heidi geht einmal über die Tannenzweigen und sie denkt an das Zuhause. Sie sehnt sich nach dem Zuhause und wir hören das Knistern der Tannenzweigen. Das ist natürlich haarscharf am Kitsch vorbei, muss man sagen. Fast schon an so einer Achtsamkeitskultur vorbei. Aber mir gefällt das, weil es hat so eine Variation. Es hat eben diesen tollen Humor, manchmal auch diesen Humor, der etwas über die Stränge schlägt und eben diese Momente des Innehaltens, wo auch wirklich, ja, diese Schönheit dieser Geschichte und auch dieser Gegend und auch dieser Gedanke der Heimatsuche eine Rolle spielt. Es ist am Ende eben auch ein Stück mit diesem roten Licht über die Liebe.
Björn Heyer über Heidi, die Neuinszenierung am Theater Freiburg, wie erwähnt, in Zusammenarbeit mit dem Theater Neumarkt in Zürich. Heute Abend war die Uraufführung und die nächste Vorstellung, die ist dort dann in Freiburg am 14. Dezember. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Heute hat die Feuilletons von morgen Donnerstag Arno Orzesek gelesen.
Er ist wieder da. Stromberg, das Büroekel, gespielt von Christoph Maria Herbst. 21 Jahre nach der ersten Stromberg-Staffel und 11 Jahre nach dem ersten Kinofilm heißt es in der Süddeutschen Zeitung zum aktuellen Film: Stromberg, wieder alles wie immer? Er wird Stromberg-Fans und Stromberg-Kritiker gleichermaßen verärgern und das ist doch echt eine Leistung. Warum das eine Leistung ist, erklärt der SZ-Autor Bernhard Heckler so. Dieser Film bricht auf eine so radikale Weise mit der Publikumserwartung. Die Lachbereitschaft der Stammkundschaft wird so knallhart nicht bedient, alles kippt so konsequent vom Nostalgischen ins Hoffnungslose, dass man nicht überrascht wäre, wenn im Abspann Lars von Trier als Regisseur genannt würde. Die Macher verraten und opfern ihre Figuren, allen voran ihre Hauptfigur, die gar nichts Liebenswürdiges mehr an sich hat. In Deutschland, dem Land der mutlosen, lieben und windelweichen Fortsetzungen, ist das ein echtes Statement für die Kunstfreiheit. Für alle, die Stromberg noch nicht kennen, zitiert Christian Schröder im Berliner Tagesspiegel eine charakteristische Sentenz. Gute Frauen sind wie Weißbrot, außen knackig, innen weich. Aber so ein Brot kann auch schimmeln. Schröder glaubt allerdings nicht, Stromberg sei angesichts solcher Sottisen komplett aus der Zeit gefallen. In Wahrheit ist Stromberg alles andere als eine anachronistische Figur. Im Weißen Haus regiert ein Politiker, der Frauen herabwürdigt, Migranten jagen lässt und sich für den erfolgreichsten Präsidenten aller Zeiten hält. Weltweit sind Populisten auf dem Vormarsch, zu deren Rhetorik Beleidigungen gehören. Trotzdem behauptet der Tagesspiegelautor Schröder am Ende, in Stromberg stecke ein Heiliger, was auf Trump wohl nicht zutrifft. Damit sind wir auf der anderen Seite des Atlantiks, wo die Philosophin Hannah Arendt vor 50 Jahren in New York gestorben ist. Hannah Arendt war keine Liberale, betont Thomas Schmidt in der Tageszeitung Die Welt. Möglichst wenig Staat und die Menschen einfach machen lassen, das hielt sie für eine armselige Idee. Die Katastrophen ihres Jahrhunderts hatten auch Melancholie hinterlassen. Für den ruchlos anmutenden Optimismus, es werde schon wieder alles gut werden, hatte sie nur Verachtung übrig. Konservativ war Arendt erst recht nicht, auch wenn ihr das immer wieder mit dem Hinweis vorgeworfen wurde, sie sei eine Nostalgikerin der Polis und missachte die soziale Frage. Tatsächlich war die Natalität ein zentraler Begriff für sie. Menschen kommen neu und als Fremdlinge auf die Welt und indem sie sich in den Strom der Generationen einfügen, schaffen sie die Welt neu, öffnen Türen. Arendt war eine Theoretikerin des Anfangens. Thomas Schmidt in der Welt. In der Wochenzeitung Die Zeit mäkelt Yassin Al-Hajj Saleh, Autor des Buches Hannah Arendt in Syrien, an Arendts Verständnis vom Denken als Dialog. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass das Bild des Dialogs die dritte Person nicht mitdenkt, jene Abwesenden, die nicht sprechen und nicht gehört werden. Arendt war eine freie Denkerin, sehr originell, sehr authentisch, aber eurozentrisch. Die dritte Person, ob die Frau, der Migrant oder der Nicht-Europäer, fehlt in ihrem Werk. Zu ihrer Zeit war das vielleicht nicht besonders problematisch, heute schon. Ob Zweisamkeit oder Dreisamkeit, Rainer Maria Rilke, der vor 150 Jahren geboren wurde, hat im Zweifel auf beides verzichtet. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bespricht Andreas Platthaus die Rilke-Ausstellung und dann und wann ein weißer Elefant im Marbacher Literaturmuseum der Moderne, die auch Rilkes Beziehung zu Clara Westhoff beleuchtet. Rilke malte sich beider Leben 1901, kurz vor der Hochzeit, in einem ebenso faszinierenden wie erschreckenden Brief an die Verlobte so aus, dass jeder den anderen zum Wächter bestellt an der Türe seiner heiligsten Einsamkeit. Die Bildhauerin Westhoff ließ sich davon nicht abschrecken, zur Scheidung kam es nie, aber auch nicht zu einem harmonischen Zusammenleben. Wobei nun deutlich wird, was für einen großen Anteil Westhoff an Rilkes Dichtung hatte. Dennoch hielt Rilke meistens nur brieflich Kontakt mit seiner Frau und der 1901 geborenen Tochter Ruth. Aber klar, Rilke konnte auch zärtlich sein, in seinen Gedichten. Wir verabschieden uns mit den berühmten Rilke-Zeilen, die der Büchner-Preisträger Clemens J. Setz in der SZ zitiert. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt?
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.